Tag, bisschen Hockey, Bernd Schwickerath hier. Wir haben euch ja versprochen, dass wir die Sommerpause über ein paar Interviews machen und der Christoph hat ja schon diverse geführt, heute bin ich mal dran, aber dafür muss ich erstmal ein bisschen ausholen, deswegen gibt's hier erstmal eine kleine Vorrede. Ich habe vergangene Woche erfahren, dass es ein neues Eishockeybuch aus der Schweiz gibt. Geschrieben hat's Christian Kapp, den kennt ihr wahrscheinlich auch, denn der war ja auch bei uns hier schon zu Gast, ein Kollege aus der Schweiz, der uns damals relativ viel über die Schweizer Liga und auch das Schweizer Eishockey generell erzählt hat. Christian, sehr netter Kerl, kann sehr gut schreiben, deswegen habe ich mich allein schon darauf gefreut, dass dieses Buch jetzt erscheint. Und als ich dann gesehen habe, worum es geht, war ich natürlich noch begeisterter. Nämlich es geht um Jeff Tomlinson, den man natürlich auch in Deutschland hier sehr gut kennt. Er war in Berlin, er war in Düsseldorf, er war in Nürnberg. Und für mich hier als Düsseldorfer Reporter war er natürlich besonders interessant. Und da habe ich mir gedacht, ach, vielleicht stehen da ja so ein, zwei Absätze, ein, zwei Kapitel über seine Zeit bei der DEG drin. Da könnte ich dir vielleicht für die Rheinische Post einen Artikel schreiben. Aber als ich dann gehört habe, worüber es wirklich geht, also was das konkrete Thema des Buches ist, hat es mir echt fast die Schuhe ausgezogen, denn das Buch heißt nicht umsonst Blindes Vertrauen, denn Jeff Tomlinson ist mehr oder weniger erblindet und das schon so lange, dass er das sogar noch während seiner aktiven Trainerkarriere hatte. Das heißt also, Jeff Tomlinson hat mehrere Jahre, die letzten Jahre seiner Karriere, blind gecoacht. Und er hat ja Erfolge gehabt. Er war in Rapperswil, er war in Kloten, ist aufgestiegen unter anderem in die erste Schweizer Liga und das als mehr oder weniger blinder Trainer. Und ich habe mir natürlich, habe ich mir die Fragen gestellt, die ihr euch jetzt auffragt. Wie geht das? Also wie kann man denn als blinder Mensch oder mehr oder weniger blinder Mensch eine Eishockeymannschaft, eine Profimannschaft trainieren? Ich habe das Buch dann bekommen und bin wirklich begeistert. Also erstens vom Stil, es liest sich super weg und es ist auch wirklich sehr offen, das, was Jeff so erzählt, das, was alte Weggefährten erzählen, was seine Frau zum Beispiel erzählt. Es ist ein Wahnsinnsbuch, vielleicht mit das beste Eishockeybuch, was ich seit Jahren gelesen habe. Ich nenne mal kurz die Daten. Es ist also vom 8280 Verlag. Es hat 342 Seiten, aber die lesen sich echt schnell weg. Es kostet 20 Euro und heißt halt Jeff Tomlinson, Blindes Vertrauen, geschrieben von Christian Kapp. Und da war für mich natürlich klar, ich muss irgendwie an Jeff rankommen. Ich muss ein Interview mit ihm führen, also auch natürlich für die Zeitung, aber auch hier für euch im Podcast. Und das Gute ist, Jeff wohnt ja noch in Düsseldorf, also haben wir uns heute getroffen. Ich bin heute zu ihm gefahren und wir haben uns fast anderthalb Stunden hingesetzt. Also das offizielle aufgenommene Gespräch jetzt ungefähr eine Stunde. Aber ich bin wirklich begeistert von diesem Gespräch, was jetzt echt weniger an mir liegt, sondern eher an Jeff. Also wie offen er spricht, wie gut er sich artikulieren kann, wie klar er die Dinge sieht. Wir haben nicht nur jetzt über seine Erkrankung gesprochen, sondern wir haben auch über Eishockey allgemein gesprochen und wie es ist, als Trainer mit Rückschlägen umzugehen und ja, was es eigentlich ausmacht, ein Trainer zu sein. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso über das Gespräch, wie ich mich darüber gefreut habe, während wir es aufgenommen haben. Und das hört ihr jetzt eine Stunde mit Jeff Tomlinson zum Thema blindes Vertrauen.
Ja, erstmal so allgemein, wie waren jetzt die letzten Tage für dich, nachdem das alles veröffentlicht wurde?
Ja, ziemlich anstrengend. Viele super Messages und so, viele Interviews, viele ja, gute Wünsche und viele, viele hatten Fragen. So. Mhm. Und ja, es war schon busy die letzten Tage.
Gab es auch negative Stimmen? Weil du schreibst ja in dem Buch zum Beispiel selber, bezeichnest du dich selbst ja auch einmal als Hochstapler. Also gab es auch Leute, die gesagt haben, hey, ich fühle mich so ein bisschen hintergangen, du hast mir nicht die Wahrheit gesagt?
Sowas kam noch nicht zu mir, das war, gibt's bestimmt, 100%, und auf faire Weise, eher so, wieso jetzt, wieso kommt man jetzt raus mit dem Geschichte und so weiter, aber das sind verschiedene Messages. Ich habe heute eine Nachricht bekommen von einem ehemaligen Spieler von mir, schon meine erste, zweite Jahr in Rapi, und ich habe ihm anscheinend getroffen in irgendeiner Halle unterwegs in den letzten paar Jahren und ich habe ihn nicht erkannt oder jemand hat mir gesagt und er hat geschrieben, dass er enttäuscht war von mir. Und das ist auch ein ganz großer Grund, warum ich jetzt rauskomme, weil ich wollte nicht, dass die Leute glauben, dass ich arrogant bin. Aber solche Messages habe ich bekommen. Oder sogar Messages wie, ich habe das Gleiche bekommen, so wie du, ein Augeninfarkt, aber in einem Auge oder ich bin jetzt auch hauptsächlich so blind und es ist auch neu für mich und ich habe, und das ist auch ein Grund, vielleicht einer oder andere ein bisschen Mut zu geben und ja, es war schon busy, aber die negative Sachen wird schon rauskommen und aber das gehört auch dazu.
Also wenn wir hier so sitzen, mir fällt nichts auf, also du bewegst dich ganz normal, klar ist auch deine eigene Wohnung jetzt, aber beschreib doch den Leuten mal jetzt genau deinen Gesundheitszustand.
Ja, ich glaube, du kannst es. Ich habe das so beschrieben, dass stell mal vor, kommst aus dem aus der Dusche, eine heiße Dusche und schaust im Spiegel rein. Du siehst dich so die Outline quasi und du siehst aber nicht klar. Oder man kann auch vielleicht da um den Wohnung raus oder rumlaufen, macht die Augen teilweise zu, bis es unangenehm wird. Und das ist quasi, was ich sehe. Ich kann schon Sachen sehen und ich komme um meine Wohnung ganz gut rum, weil ich weiß, kenne alles. Und auch auf der Straße, wenn ich die alles kenne und so weiter, geht's mir gut. Wenn der Licht so hell ist draußen, wenn der Sonne scheint, geht es mir auch gut oder besser, sage ich mal. Wenn es dunkel ist und gestern wieder im Regen, damit habe ich ganz schon Schwierigkeiten. Dann laufe ich halt in eine etwas rein oder ich sehe etwas. Wir waren gerade im Urlaub in Frankreich und ich war spazieren mit Andrea eine Promenade entlang und ich bin in einen Forsten reingelaufen. Es ist wirklich schwer zu beschreiben, ganz genau, weil ich habe blinde Stellen im Auge. So, wenn ich schaue, es kann sein, dass ich etwas nicht sehe, aber wenn ich drehe ein bisschen, dann kann ich ein bisschen merken. So, es ist schwierig zu beschreiben, ganz genau.
Also ein bisschen wie so ein Fleck auf der Linse, dass man dann nicht alles sieht, sozusagen.
Ja, ist es für mich, ich beschreibe das immer so wie, mein Welt ist dunkel, so wirklich, darum ist hier, ich habe Licht an, und dann Andrea kommt mal rein und sagte, hey, das ist kein OP-Zimmer hier. Dann fühle ich mich wohler. Aber das ist unscharf, sehr unscharf. Ich sehe, ja, halt grau und schwammig so.
Warum, du hast gerade schon selber angekündigt oder angedeutet, warum bist du gerade jetzt an die Öffentlichkeit gegangen? Hast du es nicht mehr ausgehalten, quasi dieses Geheimnis? Ist das jetzt auch für dich ein Stück weit Befreiung, dass es jetzt raus ist?
Das ist auf jeden Fall eine Befreiung für mich. Aber als ich den Job, bekommen habe in Kloten oder annehmen dürfte oder wie auch immer, ich dachte, okay, ich kann noch nicht sagen, das geht nicht, weil ich muss auch den Club schützen, ich muss mich selber schützen. Ich wollte nicht, dass die Leute, die Fans alle denken, oh, der ist blind. Und wenn wir 2-3 Spiele verlieren, man weiß es, du kennst es am besten, da wird der Trainer halt sehr unter Druck gesetzt. Und ich wollte nicht, dass ich darum rausgeschmissen wurde. Ich dachte, okay, dann würde ich gemessen an meine Performance halt. Und es hat 2 Jahre gedauert natürlich. Diese ganze, ich habe noch gearbeitet und dann danach wollte ich schon rauskommen, aber dann bin ich in Verbindung gekommen mit dem Christian Karp, der das Buch geschrieben hat, Blindes Vertrauen. Und ich dachte, okay, dann kann ich diese Narrative kontrollieren und wir wollen es in meine Worte quasi rauskommen. Und das hat auch viel länger gedauert, als wir das wollten. Ne? Der ist auch busy, arbeitet auch fulltime als Journalist in der Schweiz. Und ich hätte auch nicht immer Zeit gehabt. Und life goes on. Und dann findet man kaum Zeit, mit einer zu verbringen, um ein Buch zu schreiben. Das dauert halt. Und jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen. Wir haben einen super Verlag, 8280, die haben gesagt, ja, machen wir. Und der Stefan Millet hat uns quasi unter Druck gesetzt, okay, look, das ist die Deadline, komm, auf geht's. Und dann gab's Power dahinter und wir haben es endlich geschafft. Aber darum hat's ein bisschen gedauert. Und für mich, ich wollte es auch nicht mehr aushalten. Ich laufe an Leute vorbei, die halten ihre Hand aus, wollen mich die Hand geben und ich laufe an dem vorbei. Und es ist mir unangenehm. Wir hatten auch eine Begegnung.
Ja.
Vor ein paar Monate, glaube ich.
Genau. Wir waren im Sommer und haben mit ein paar Leute da gesessen und genau, da kamst du an den Tisch und da ist mir auch gar nichts aufgefallen, ehrlich gesagt. Ne? Überhaupt nicht. Ne? Und du hast mich natürlich nicht gesehen, das war ja auch klar. Ne? Also im Nachhinein ist mir das klar. Ne?
Genau. Ich kann die Leute wirklich, man wird es nicht merken mit mir. Wenn du das weißt, dann merkst du schon. Dann merkst du schon, der Baubach ist ein bisschen näher, aber ich kann die ganz gute Schauspielerei machen. Und es ist so, dass ich gut damit umgehen kann. ich weiß, was ich machen muss. Ich kenne so ein paar Tricks. Aber wir haben uns, wie gesagt, gesehen. Oder du hast mich gesehen. Ja. Ich habe niemand gesehen am Tisch. Mhm. Wusste nicht, wer da ist. Aber das sind die unangenehme Situation für mich. Ich kann nicht sagen, hey Bernd, grüß dich. Mhm. Oder, das ist für mich sehr unangenehm, weil ich will in ein Zimmer reinlaufen und weiß, wer da ist. Und das ist ja unmöglich.
Und warum jetzt gerade mit dem Buch? Du hättest ja zum Beispiel sagen können, ich gebe auf eine Pressekonferenz, ich gebe ein Interview oder sowas, aber du wolltest das, so wie du gesagt hast, das Narrativ kontrollieren, du wolltest es schon ausführlich erzählen und nicht einfach hier zwei, drei Fragen beantworten wahrscheinlich, ne?
Genau, weil es geht für mich auch natürlich rauszukommen mit meiner Geschichte, was geschehen ist. Ich will auch die Leute, die vielleicht mich mal begegnet haben, auch Bescheid sagen, hey, ich bin wirklich nicht arrogant und ich bin nicht absichtlich an dir vorbeigelaufen. Mhm. Ich wollte vielleicht einer oder andere Mensch helfen, der mit Eishockey nichts zu tun hat, der kennt mich nicht. Weil ich hätte auch sehr harte Zeiten. Schlimmer geht's nicht für einen Mensch, glaube ich. Das war mein Gefühl. Wenn ich zurückblicke, denke ich, hey, hör auf, das ist gar nicht so. Das sind Leute, die haben es viel schlimmer. Aber in diesem Moment für mich, das war die schlimmste Sache. Ich wollte nicht mehr, ich wollte nicht mehr damit umgehen. Ich wollte aufgeben. Und ich glaube, es sind viele Menschen in der Welt, die denken, wow, ich habe eine harte Zeit. Und die wissen nicht, die sehen nicht den Weg durch diese harte Zeit. Ich wollte nur damit sagen, mit diesem Buch auch, dass es ist nur eine Phase. Man kommt da durch. Hey, kämpf durch, nicht aufgeben. Und es sind mehrere Gründe, dass ich da damit diese Outing machen wollte.
Trotzdem, gerade am Anfang der Zeit hast du ja noch weiter trainiert. Das ist ja auch quasi die große Geschichte des Buches, dass du trotz der Krankheit weiter trainiert hast, bist sogar nochmal aufgestiegen, hast sogar bei den Verein gewechselt. Warum hast du damals nicht sofort gesagt, ich höre auf, es geht nicht mehr?
Habe ich versucht. Ich habe Kroten angerufen, weil als ich meinen Vertrag unterschrieben hat, war, ich hätte noch ein Auge, der gut war. Und das hat mir gereicht, um zu coachen. Und ich habe niemand erzählt darüber. Meine Frau wusste, alle Familie, aber nicht mehr. Und als das Zweite passiert ist, ich war schon unter Vertrag mit Kloten und ich habe den CEO angerufen und ihm gesagt, hey, es geht nicht, ich kann den Job nicht annehmen. Und er hat gesagt, Jeff, hey, du bist unter Vertrag, du bist unser Coach, du, wir wollen mit dir arbeiten und hey, wir haben auch Ärzte und wir können jeder Unterstützung holen für dich, so noch ein Co-Trainer oder was du brauchst halt, einen riesen Bildschirm. Hey, komm einfach nach Kloten, wir werden sehen. Und ich dachte, wow, ey, der hat keine Ahnung, ich sehe wirklich nichts. Und dann habe ich mit Andrea darüber gesprochen und ihr gesagt, ja, du warst ehrlich mit dem. Wenn die dich wollen, geh da hin. Vielleicht kannst du doch was helfen. Vielleicht bist du halt wie ein NFL-Coach, hat sie gesagt. Du stehst nur da und machst Interviews und kannst delegieren, aber machst keine Arbeit. Mhm. Weißt du, Video und solche Sachen. Und ich dachte, oh ja, okay, probieren. Möchte es gerne, weil ich hatte das Problem damals, was mache ich jetzt? So kann ich da auf dem Sofa hacken und so und durch die Gegend gucken. Und ich habe das, ja, deswegen gemacht. Und man kann es auch nicht machen ohne brutal viel Hilfe von Co-Trainern, auch Leute, die mich auch privat geholfen haben. Die haben eine Unterstützungsteam gebaut für mich, wo beim Einkaufen, beim komm in meine Wohnung und schau, was in meinem Kühlschrank ist und gucken, ob das der Datum schon abgelaufen ist. So unglaublich viele Sachen, man kann es nicht vorstellen. Mein Co-Trainer sind mit mir wirklich einkaufen gegangen und mich abgeholt für jeden Training auf 5:30 Uhr in der Früh. Das war kein Ende zu dieser Unterstützung, sonst wäre das nicht gegangen. Und die haben es auch heimlich gehalten. Unglaublich. Und ich glaube, das ist auch für den viel Stress. Ist es auch für den auch besser, dass ich rausgekommen bin, weil die müssen mich immer schützen und immer Fragen beantworten. Und jetzt können die auch aufhören, Geschichten zu erzählen.
Ja, aber wie hast du es denn, weil du sagst NFL-Trainer, aber eigentlich hast du ja mehr gemacht. Du beschreibst in dem Buch ja auch, wie du noch ins Training gegangen bist. Du bist ja trotzdem sogar noch aufs Eis gegangen. Wie hast du es denn geschafft, dass nicht mal die Spieler das merken?
Ja, ich habe dem schon Bescheid gesagt. Aber ich stell mal vor, ich sag zu dir, ja, ich sehe nicht gut. Was heißt das? Ne? Jeder denkt, okay, nicht schlimm.
So, ja. mein zieh dir eine Brille an. Ne?
Ja, genau, zieh eine Brille an. Ja. Oder ja, mein Vater sieht auch nicht gut aus.
Ja.
Aber das war eine Überraschung für den jetzt, für viele. Ja. Viele wussten schon, so ein paar wussten schon, wie schlimm. Aber ja, ich war auf dem Eis und ich wusste von früher, okay, wo soll ich stehen für diese Übung, so dass ich mich nicht verletzte.
Und ja, weil es
wegen dem Pucks, weil ich
sehe. Genau, das wollte ich gerade sagen, weil du kannst ja mal einen Puck ins Gesicht kriegen, ne?
Ich kann nicht reagieren, aber wenn ein Spieler ausrutscht und da kommt mir entgegen, das ist keine Chance. Ja. Und so, ich wusste, okay, hier muss ich stehen und ich hätte auch auf dem Eis die Trainer, besonders in Kloten, der Co-Trainer Tim Berchi, hat mir geholfen, er stand neben mir und hat mit mir diskutiert, so welche Spieler der Pokrat hat, und der hat mir während des Trainings Play-by-Play, Color-Commentary, Play-by-Play, alles gemacht. Und ich konnte zu jedem Coach gehen und sagen, hey, wer war das? Die wussten, hey, das ist so und so. Oder ich bin dann nah dran an dem Spieler hingelaufen und dann habe ich den erkannt und dann konnte ich dann was sagen. Ja, ich habe auch Video gemacht. Die haben einen riesen Bildschirm. Ich hatte eine Funktion gehabt, wo ich das ein bisschen größer machen könnte, um zu schauen, wer ist das. Aber ich habe trotzdem Fehler gemacht. Ich habe Spieler mit dem 10 diskutiert und es war gar nicht den. Und ja, das kam auch vor. Und die haben das super mitgemacht. Die waren sehr geduldig mit mir. Und das war dieses blindes Vertrauen für mich. Ist nicht nur den Coaches, der Staff, alle, die das mitgemacht haben und mitgeholfen haben, weil als die den Job übernommen haben, die dachte, nee, das gehört nicht zu meinem Job beschreiben, dass ich Einkäufe gehe mit dem Head Coach. Und das sind alle Sachen, wo ich sehr dankbar bin, weil das war over and above the call of duty, ne?
Ja.
Und
aber du musst ja trotzdem Angst gehabt haben, dass es rauskommt, oder? Du musst also jeden Tag gedacht haben, vielleicht ist heute der Tag, an dem irgendeiner was merkt, oder? Und das irgendwie dann auch bergab geht, oder?
Auf jeden Fall. Ja. Das war viel Stress. Hm. Weil wenn du nicht authentisch bist, ist viel Stress. Du bist ein Schauspieler, ist Stress.
Ja.
Und jeden Tag war es, okay, hey, oh shit. Ich bin in einen Pfosten reingelaufen und dann habe ich es so getan in Kloten, weil viele mich kennen. Oder ich bin gestürzt und dann habe ein bisschen die lighthearted Antwort gehabt und ein Parat gehabt. Ich habe die Leute einfach ausgetrickst quasi, um nicht erwischt zu werden.
Du beschreibst ja in dem Buch, wie du dir so diese Techniken angeeignet hast. Also zum Beispiel, dass die Co-Trainer nah vor dir hergehen, dass du dann quasi denen folgst. Gerade bei Auswärtsspielen natürlich noch schwieriger, wo du vielleicht nicht alle Wege kennst. Oder dass du zum Beispiel auch nicht mehr, was der klassische Headcoach ja macht, die Stürmer aufs Eis schickt, sondern dass du dich in die Mitte der Trainerbank gestellt hast. Trotzdem, du musstest ja irgendwie das Spiel verfolgen und darauf reagieren. Also sei es taktisch, sei es personell. Kann man sich antrainieren, Eishockey zu hören?
Jein. Ich habe natürlich auf die alten Instinkte verlassen. Ich habe auch, wie gesagt, ich stand neben meinem Co-Trainer und habe gesagt, hey, wer war das? Was ist gerade passiert? Wieso schreien die Fans so? Ne? Und ich hatte auch die Earpiece in mein Ohr. Ich hätte zwei Leute, die da oben mit mir gesprochen haben.
Haben dir das quasi wie ein Radioreporter, haben die dir das Spiel erzählt, ja?
Play-by-play. Oder ich habe gefragt, hey, was ist gerade passiert? Kannst du mir sagen, was war der Fehler? Oder wer war das? Oder ich hätte mich auf diese Leute verlassen. Ich muss ihnen vertrauen, dass das Information richtig ist, weil wir sehen alle das Spiel anders.
Mhm.
Na, du kannst schreiben, hey, es war ein Scheißspiel, und dann ich sage, hey, es war ein geiles Spiel.
Genau.
Ja. Und es ist normal.
Mhm.
Und ich muss auf den verlassen und dann auch sogar spielen fragen, hey, was ist gerade passiert?
Mhm.
Kannst du mir sagen, kannst du es beschreiben, wie es gelaufen ist da? Wie hast du dich gefühlt auf dem? Mhm. Und ich hätte diese Earpiece, ich hätte auch einen riesen Bildschirm auf der Bank gehabt, so dass ich sagen könnte, hey, kannst du mir diese Tor zeigen?
Mhm.
Wie ist es gefallen? Okay, kannst zurück, ich habe es nicht gesehen. Ich musste manchmal 5-6 Mal schauen, weil ich konnte es nicht verfolgen.
Mhm.
Und ich hatte auch den Larry Mitchell, den jeder in der DL kennt und in Deutschland bekannter Name. Er war mein Sportchef für meine zweite Saison und er war auch oben und sagt, hey, sag mal, Jeff, das. Oder er hat auch gesehen und dann hat das weitergegeben. Und es war eine Menge Leute, die involviert waren, die geholfen haben.
Mhm. Aber wie konntest du zum Beispiel eine Spielvorbereitung machen? Also quasi scouten, was macht der Gegner gerade für taktische Sachen? Oder wie konntest du die eigene Spielerleistung überhaupt konkret bewerten? Also auf welcher Grundlage hast du Reihen zusammengestellt? Wie hast du die Taktik auch in einem Spiel gemacht? Dieses In-Game-Coaching war ja auch schon sehr schwer. Oder deine Drittelpausenansprachen, wie ging das alles?
Ja, ich musste viel delegieren. Ich muss es einfach abgeben. Die anderen Leute müssen fahren, quasi. Take the wheel und guys, ich vertraue euch.
Mhm.
Und die haben mir diese Information gegeben und dann durch meine Erfahrung konnte ich reagieren. Konnte ich dann sagen, hey, in der Drittelpause, hey Jungs, was war das Problem? So to the Staff, the Co-Trainer.
Mhm.
Sag, was war das? So, okay, so 3 Punkte brauche ich.
Mhm.
Okay, das ist ein Problem. Gut, dann ich weiß, wie man dann korrigiert. Das ist kein Problem. Und ich kann auf dem Tafel schreiben. Das ist für mich schwarz auf weiß. Geht auch für mich.
Mhm.
Das konnte ich schon machen. Und dann die Takte geben für den nächsten Drittel und reagieren. Das ging, aber ohne diese Information von dieser 5-6 Leute während des Spiels keine Chance.
Und du musst vor allem das totale Vertrauen haben, dass die einen ähnlichen Blick aufs Eishockey haben wie du. Weil, also nehmen wir mal an, du bist jetzt eher, jetzt mal ganz fiktiv gesagt, der offensive Trainer, ein anderer ist eher so ein defensiverer Typ, du stehst auf Härte eher nicht. Ihr musstet ja auch schon eishockeymäßig ziemlich gleich denken, ne?
Das ist so. Und wir haben eine Menge Zeit miteinander natürlich verbracht. Und ich bin ein Mensch, der die Leute, die bei mir sind, wissen ganz genau, wie ich denke, meistens. Und das war so, die kannten meinen Stil vom Spiel. Zum Beispiel, wir haben einen finnischen Co-Trainer, Kimmo Rintanen, eine Legende in der Schweiz. Und die Finnen sind bekannt für ihren Traps, ne? Eher super defensiv und wollen auch das Spiel 1-0 gewinnen. Ich will, komme aus der Nachwuchs und von den Eisbären, ich will 8-7 gewinnen. und so für mich, die wussten, wie ich ticke und ich habe gesagt, gib mir eine Lösung, aber nicht, wo wir dann ändern unsere Identität. So, dann haben wir so über die Themen gesprochen. Die kannten mich sehr gut, die wussten, hey, du, wirf, oder gib mir keine, sage ich, wir sollen Trap spielen.
Mhm.
Niemals, weil die kannten mich gut genug. Und das ist auch wieder eine Basis von Vertrauen, weil die haben mich wirklich unterstützt, auch und eine Lösung gegeben für meine Philosophie.
Ja.
Und das war unglaublich. Gute Information. Gute Hockey-Leute haben wir gehabt.
Und dann kommt natürlich als Cheftrainer, ihr seid im Entertainment-Business, ne? Ihr müsst dann vor die Presse treten, du musst Interviews geben, du musst Pressekonferenzen machen und wie du in dem Buch selber schreibst oder Christian schreibt deine Worte, du musst über ein Spiel reden, was du eigentlich gar nicht gesehen hast. Wie war das denn? Also wenn da einer zum Beispiel konkret nachgefragt hat, ja Jeff, was war denn da in der 32. Minute los?
Ich habe wirklich irgendeinen Scheiß erzählt manchmal.
Immer schön ist, dass du hast quasi auf die üblichen Phrasen zurückgezogen, ja?
Ja, ich habe dann vielleicht manche Fragen nicht beantwortet oder aber Fokus auf was anderes. Das ist mir auch sogar passiert. Ich war in Berlin im letzten Dezember. Ich durfte einen Puck reinschmeißen vor dem Spiel gegen Mannheim. Und Sascha Bandermann wollte mit mir eine Interview machen.
Mhm.
So, ich habe es gemacht. So, ich bin dann zum Eis da runter und dann sagte er, hey, lass uns dieses Spiel, dieses Tor anschauen und wir reden über das Spiel ein bisschen. Ich habe gesagt, hey, Sascha, ich war oben, ich konnte gar nicht das Spiel schauen. Ich war mit zum Gespräch mit allen Leuten. Hey, lass uns über etwas anderes sprechen.
Mhm.
Aber da waren so die kleine Ablenkung, dass ich gemacht habe, um dahin zu kommen, wo ich wollte. Weil keine Chance. Das ist mir auch passiert. Wir sind aufgestiegen, wir haben 1-0 gewonnen in Kloten und die wollten mit mir sprechen. So, ich bin rausgegangen, Fernsehen. Und die haben gesagt, hey, und dann lass uns diese Tor anschauen. Keine Chance. Ich habe irgendeinen Mist erzählt. Keine Ahnung, ob das richtig war. Vielleicht die Leute haben gedacht, wow, was ist das für ein Trainer? Der kennt sich gar nicht aus. Ja, aber ich habe einen Weg gefunden. Und dann in der National League, also wir hatten eine Regel gehabt, dass ich nicht mehr im Studio gehe, weil, ja, die haben das verschoben auf, ja, gesundheitlicher, ja, der muss, der ist busy. Die haben mich immer irgendwie geschützt. Kimmo Rintanen geschickt. Weil in der National League, die wollen im Studio über Tore und Szenen schauen und gucken und keine Chance.
Und du beschreibst ja in dem Buch auch, es geht ja auch nicht darum, was du sagst. Du hast ja zum Beispiel auch gesagt, ich wusste gar nicht immer, wo die Kamera war, wo wir uns hingucken oder habe ich irgendwie Essensreste im Mund oder weiß nicht, du hast auch beschrieben, deine Augenbraue, die fühlt sich heute komisch an, ne? Du weißt gar nicht, wie du selber aussiehst, ne?
Das ist wirklich so. Ich habe jede Möglichkeit hier zu Hause natürlich mit Licht und mit Lupe und so weiter. Dann kann ich ein bisschen besser gucken. Mhm. Aber es ist wirklich so, ich verlasse das Haus manchmal und manchmal habe ich das T-Shirt umgekehrt an. Mhm. Also inside out. Mhm. Und vor der Kamera, ich hatte auch viele Leute, die sind mit mir hingegangen, so dass ich nicht stürze über ein Kabel oder sowas. Und die haben gesagt, ja, nein, ja, da ist es direkt da, da ist für die Kamera. Und dann habe ich so irgendwie lustig gefragt, hey, mit wem spreche ich jetzt? Und auch die Offensive eher als defensiv benutzt. Das ist sowieso meine Philosophie, aber das ist, ich habe das gefragt, so dass ich wusste, okay, mit dem spreche ich, weil ich konnte die Gesichter nicht sehen, aber dann wusste ich, okay, wo soll ich gucken?
Also was ich auch sehr spannend an dem Buch fand, mal fernab von diesen ganzen Sachen, die in den letzten 2-3 Jahren passiert, du beschreibst ja auch so deine komplette Karriere und dein ganzes Leben und das fand ich auch sehr spannend, du bist ja in Winnipeg aufgewachsen und du schreibst auch, dass ihr nicht unbedingt wohlhabend wart, eher das Gegenteil, ihr wart eher eine arme Familie und dann haben sich deine Eltern getrennt und dann gibt's da zum Beispiel die Anekdote, dass dann deine Mutter wirklich irgendwie 2 Jobs machen musste, damit die dir irgendwie einen Eishockeyschläger kaufen konnte oder sogar 2 und du hast beide an einem Tag kaputt gemacht. Also hattest du eine harte Kindheit oder war es trotzdem eine schöne Kindheit?
Es war sehr schön. Ich meine, ich wusste, dass wir so mit Geld nicht viel rumschmeißen könnten, das wusste ich. Ja. Aber ich hatte eine super Kindheit. Ich habe jeden Sportart gespielt. Ich wurde immer unterstützt von meiner Mutter und hat mich dahin gefahren und da oder gesorgt, dass ich da hinkomme, irgendwie. Ja. Und ich hatte eine super Kindheit. Das hat mir nicht begrenzt, sage ich mal so.
Und die war sehr geprägt von Sport. Du hast ja Eishockey, Football, Baseball, Fußball, du hast alles Mögliche gespielt, bist durch die Gegend gereist, alles. Und dann hast du mit 19 ein Restaurant übernommen. Warum das denn?
Ja, ich war auf dem Punkt, wo ich ein bisschen enttäuscht war, dass ich nicht da gedraftet wurde. Und ich dachte, okay, mein Traum wird nicht wahr. Ich muss einen Job finden oder etwas machen. Ich hätte auch keine Uni gemacht. Und ich hatte diese Möglichkeit und ich dachte, okay, das ist vielleicht für mich eine Chance. Aber wie halt im Leben, solche Fehlern lernt man brutal viel. Ich war 19 Jahre alt und ich hatte das Restaurant und habe den zweiten aufgemacht dazwischendurch. Und keine Chance. Ich habe mich selber nicht zahlen können. Es war wirklich hart. Und ich musste nebenbei auch in der Tier 2 Hockey, Junior Hockey spielen, so dass die haben mich bezahlt. Und ein bisschen, ganz wenig, aber ich konnte davon ein bisschen leben. Dass ich nichts vom Restaurant nehmen musste, weil da war nichts.
Und dann bist du in die ECHL gewechselt. Also heute, wenn man zum Beispiel Stefan Ustorf zum Beispiel holt ja ständig Spiele aus der ECHL und denkt, oh, das sind richtig gute Jungs. Aber was du da beschreibst, ist echt eine andere Zeit. Ne? Also dass du bist an einem Tag getradet worden, wo du so spät angekommen bist, dass du nicht mehr dich vorbereiten konntest. Du bist sofort aufs Eis gegangen. Du hast noch von einem anderen Spieler quasi einen Platz eingenommen, was dir sehr unangenehm war, was du da zum Beispiel beschreibst. Oder du hast so wenig Geld verdienst, dass du nebenher noch einen zweiten Job machen musstest und es war für den ersten Abend nicht mehr wie eine Unterkunft für dich. Klar, also ECHL war früher ein Zirkus, oder?
Das war wirklich so ein Zirkus. Es kann man auch gut beschreiben, ein Zirkus. Das war der Wild Wild West. Es war Sink or Swim quasi. Entweder schaffst du es oder schaffst du es nicht. Unsere Verträge waren jede Woche. Quasi, die hätten mich entlassen können und dann hätten die mir meinen $200 geben können und nee, weg, servus. Und schaue, wie du nach Hause kommst, nach Winnipeg, 3000 Kilometer weg. Es war eine harte Zeit, auch eishockeymäßig. Es wurde immer geprügelt auf dem Eis. Und darum wusste ich, hey, mein Leben wird nicht hier weiter mit Eishockey. Das ist nicht meine Welt. Dann gehe ich nach Europa. War ganz klar.
Aber Weil man immer nur einen Vertrag für eine Woche hat. Das ist ja ein permanenter Druck, dass man auch gar nicht weiß, wie man sein Leben überhaupt bestreiten soll. Was hat dich denn motiviert, dann noch weiterzuspielen? Oder war das einfach die einzige Möglichkeit und du hättest in der höheren Liga niemals spielen können in dem Moment?
Ja, ich wusste nicht. Ich hätte auch die Möglichkeit vielleicht in die American Hockey League, weil als ich das angekündigt habe, dass ich vielleicht nach Europa gehen will, um mein Coach hat mir gesagt, hey, wir haben was für dich in die American Hockey League. Du kriegst so, kannst nach oben gehen. Mhm. Und ich dachte, okay, das ist vielleicht nur eine Geschichte, um mir so zu behalten. Mhm. Aber ich wusste auch, hey, ich würde niemals eine Karriere machen in die American Hockey League. Mhm. Es ist entweder NHL oder Europa. Mhm. Dazwischen für mich gab es nicht. Man kann nicht genug Geld verdienen oder hätte man nicht in die American League verdienen können damals.
Ja, und dann bist du nach Europa gegangen, was erstmal ein Riesenschritt ist, allein schon persönlich, so als Mensch. Du warst ja auch nicht alt. So ein ganz neuer Kontinent, ganz neues Land, neue Sprache. Und dann kamst du zum Timmendorfer Strand. Ist jetzt auch nicht unbedingt Berlin, ne?
Ja, stimmt. Aber ich hatte das Vorteil gehabt, dass ein ehemaliger Spieler, Mark McKay und Kerry Goulet, waren die Imports in Timmendorf damals. Und ich habe mit dem im Sommer trainiert. Und das war, die haben mich gefragt, hey, würdest du eigentlich in Europa passen? Mhm. Nach Deutschland würdest du kommen? Mhm. Ich sage, ja, irgendwann habe ich das vor schon, ja. Mhm. Und dann kam der Anruf, ja.
Ja. Und wie war Deutschland für dich so als Eishockeyland in dem Moment?
Ich wollte wieder nach Hause gehen. Das war für mich ja eine Kulturschock vom Feinsten. Ich konnte nicht mit der deutschen Mentalität umgehen. Mhm. Ich konnte nicht mit dem, die Eishockey war auch schwierig für mich, weil ich wurde hier mit dem Stock einfach zerstört auf dem Eis. Und ich dachte, wie soll ich mich verteidigen? Mhm. Ich kann mit denen nicht kämpfen, dann bin ich rausgeschmissen. Mhm. So, ich war nicht dran gewöhnt. Mhm. Aber Kultur, das hat mich genervt, kein Refills in mein Getränke, hat mich genervt, dass ich nicht genug Eis in mein Getränke hätte. So war viele Sachen, wo diese Freundlichkeit in Kanada war für mich nicht anwesend damals in Timmendorf. Ja. Und ich hätte damit zu knabbern gehabt und ich habe den Terry Goulet damals gesagt, hey, ich gehe zurück. Und dann hat er gesagt, hey, überleg das, weil wenn du es magst, dann kommst du wirklich nie wieder. Ne? Also niemand würde dich gerne haben, wenn du aufhörst jetzt. Und ich habe überlegt, ich konnte kein Deutsch sprechen, das war natürlich schwierig, ich konnte mich nicht äußern, kommunizieren. Und die Leute damals in diesem kleinen Dorf wollten mit mir auch nicht auf Englisch sprechen. Mhm. So, die haben mit mir eher nicht gesprochen.
Ja.
Und so, aber ja, jeder Tag wurde dann besser. Mhm. Dann habe ich ein bisschen mehr gelernt und konnte mich so besser kommunizieren. Und dann war das so, irgendwann nach ein paar Jahren in Deutschland, ich hatte Kulturschock, als ich nach Kanada zurückgegangen bin. Mhm. Und ich habe gelernt, das zu genießen hier in Deutschland. Ich fand das auch schön, dass man direkt sein könnte. Mhm. Ja, muss nicht immer so ganz freundlich sein. Und ich habe das diese Art auch gelernt, so beides. Ich bin so eine Mischung zwischen jetzt beides, glaube ich.
Ja, sehr gut. Und ich meine, die Karriere ist ja dann auch gut verlaufen, ne?
Ja, als Spieler hatte ich eine sehr schöne Karriere, durfte auch viele coole Erlebnisse haben und als Coach.
Und dann kam halt diese Verletzung, deine Knieverletzung und dann bist du Trainer geworden und du schreibst auch in dem Buch, man ist nicht gleich Trainer, man wird Trainer. Das ist so ein jahrelanger Prozess. Also wir Außenstehende haben ja schon manchmal so das Gefühl, wenn man so einen Spieler sieht, der gerade so in seinen letzten Jahren der Karriere ist, der könnte mal Trainer werden. Also für uns gibt es ja manchmal so Typen, die wirken so, das ist so der geborene Trainer. Du sagst aber, es gibt nicht den geborenen Trainer, man wächst da rein. Warum?
Ja, ich finde es wenn ich höre, dass ein Spieler hört auf und dann geht in den Trainerstaff in der DL, ich finde es unmöglich, impossible, nicht machbar. Ich finde, dass man sollte zum Nachwuchs gehen, da lernen, mit dem Nachwuchs erstmal so denen was beizubringen, den besser zu machen, Entwicklungsprozess und so weiter. Und dann kann man Stufe für Stufe machen. Das ist so wie in der Uni, du springst nicht auf dem vierten Jahr als Doktor. Gehst nicht als Doktor, du musst so diesen Prozess durch. Mhm. Und ohne diesen Prozess hat man diese Basis nicht, für wann etwas passiert. Dann, weil als Nachwuchstrainer, du bist einfach erzwungen, verschiedene, so sehr flexibel zu sein, kreativ zu sein, neue Ideen da reinzubringen. Und ich finde, wenn man das vernünftig machen will, so wie Peter Lee mit mir das damals gemacht hat, fang unten an und geh dann noch Schritt für Schritt und verpasse nicht einen Schritt. Jede Phase, Stufe durch und dann boom, dann hast du eine Basis, wo man dann ja immer zurückblicken kann, es hilft.
Ja. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, Leute, die direkt oben anfangen, so ein Marco Sturm zum Beispiel, der direkt deutscher Nationaltrainer wird und Olympiasilber gewinnt, aber der dann auch sagt, okay, ich muss doch nochmal einen Schritt zurückgehen und mich nochmal über die AHL und Co-Trainer-Posten und so nochmal nach oben kämpfen. Aber es gibt auch welche, die springen rein und können direkt schwimmen, ne? Also es ist unterschiedlich, ne?
Ja, ich habe ein paar Gedanken da. Die eine ist manchmal als Trainer, wir nehmen uns viel zu ernst. Und weil es geht um den Staff herum. Ich glaube, Leute, die sofort Erfolg haben, haben auch einen sehr guten Staff um sich herum. Oder geh mal als Trainer für Team Canada oder Schweden und hast gute Spieler. Frag mal Scotty Bowman. Hey, Scotty, how do I have success? Yeah, get good players.
Ja.
Like, so, es ist so, das ist auch ein Thema. Ja. Und die andere ist, ich messe keinen Trainer, wenn der Erfolg hat. Marco Sturm macht seinen Weg und ich finde das hervorragend. Und ich glaube, du bist ein Trainer, wenn du durch den Scheiß gehst erstmal. Geh mal durch den Scheiß, wird erstmal gefeuert, entlassen und dann lerne davon und komm raus. Und ich bewerte einen Trainer, auch im Kloten jetzt, ich bewerte Trainer, wie sind die in einer Scheißphase? Kommen die raus? Wenn wir die Meinung haben, dass er nicht rauskommt, dann ist es für mich kein guter Trainer. Lass ihn schwimmen und schau mal, ob der rauskommt.
Das gilt ja auch für manche, gibt ja dieses alte Ding immer, you have to face adversity und sowas, ne? Also das gilt ja auch für Spieler und für ganze Mannschaften, ne?
Ja, es ist für alle. Weil jeder, wenn man in diesem, ist auch schwere Zeiten. Du gehst durch schon 5, 6, 7, 8 Spiel Losing Streak. Und dann schauen, wie die Jungs reagieren, schauen, wie der Trainer reagiert. Ich habe auch in meiner Karriere Fehler gemacht in solchen Phasen. In Nürnberg habe ich mich nicht gut verhalten, in Berlin ganz schlecht verhalten. Und ich habe daraus gelernt. Ich dachte, okay, ist okay, durch so eine Phase zu gehen, aber wie kommst du raus? Und kannst du dem aufbauen in so einer Phase, so wenn du rauskommst, bist einfach ein stärkeres Team?
Deine erste Cheftrainerposition war hier in Düsseldorf. Und das war ja eine Phase, ja, die DEG war nicht mehr ganz oben, aber diese ganz großen 90er waren noch nicht so lange weg, wie sie heute waren. War das schwer für dich, weil die Leute wieder anknüpfen wollten an die großen 90er mit den ganzen Meisterschaften, da war ja noch Geld von der Metro da. Also dann so als erste Cheftrainerposition bei so einem großen Verein, dessen Erfolge nicht so lange zurückliegen?
Ja, ich habe das natürlich gemerkt. Aber ich habe meine Ausbildung bei den Eisbären gemacht. Ich meine, da ist die beste Ausbildung für Druck, für schwere Zeiten, für alles möglich. Und ich war schon teilweise vorbereitet. Was ich nicht darauf vorbereitet war, war unser Anfang. Weil ich bin hierher gekommen und ich habe ein ganz anderes System hier spielen lassen. So wirklich eher kontrolliertes Chaos-Hockey, na, so richtig wildes Hockey. Und die Spieler waren nicht bereit dafür. Anfang an, das war wirklich, sie haben viele Fragen gestellt. So, ich glaube, wir haben 3 von unseren ersten 11 Spiele gewonnen. Aber dann danach, als sie das verinnerlicht haben, als die dann das Ganze gekauft haben, was ich verkauft habe, dann ging das, glaube ich, wir haben, weiß ich nicht, 19 von 21 gewonnen. Du kommst aus dieser Phase raus. Und ich, damals, die erste Jahr hier, ja, wir können diskutieren, da war eine harte Entscheidung für uns damals in den, das war der Halbfinale gegen Berlin. Und ich war der Meinung, wir hatten einen Mannschaft gehabt, um den Meister zu werden. Und wir waren auch Erste teilweise für eine Wochenende in dieser Saison. Das war damals, als Wolfsburg so stark war. Und ich dachte, das war unsere Chance hier in Düsseldorf damals wieder zu gewinnen.
Merkt man das denn eigentlich, dass man zu einem Verein kommt, der vorher Erfolge hatte? Also ist einem das wichtig oder guckt man nur nach vorne?
Ich wusste schon die Vergangenheit hier und ich merkte das schon, die großen Namen, man sieht in the Rafters, ne? Man merkte die alten Geschichten von den Fans und kommst nicht weg von dieser sehr coole Tradition in Düsseldorf. Auf diese Zeit wieder zu kommen, als sie dominiert haben, das war nicht wirklich machbar, weil Berlin war auch in der Liga und anderen Teams und Mannheim und die einfach mehr Geld hatten und mehr, sage ich mal, Talente vielleicht damals, obwohl wir sehr gut waren.
Ja. Dann stieg die Metro aus in Düsseldorf, das Geld war weg, du gingst weg und in dem Buch schreibst du jetzt, das war eigentlich ein Fehler. Aber ist es nicht normal, dass man dahin geht, wo einem dann mehr Geld geboten wird und wo man eine bessere sportliche Perspektive hat?
Es ist normal, leider. Das ist wirklich, ich habe das auch gelernt. Das war ein Riesenfehler von mir. Das wäre eine Chance für mich gewesen, einen Club unten nach oben, so ein bisschen, vom letzten Platz, das wäre auch ein Challenge gewesen. Und ich habe auch gemerkt, ich hätte natürlich viel mehr Geld auf dem Konto, aber ich hatte keinen Spaß bei der Arbeit. Keinen Spaß. Und in Düsseldorf war eine geile Hockey-Community, geiles Staff, Büro, die Fans, alles war einfach cool. Und die Stadt, ich meine, das hat alles hier für mich, um meinen Job und weiterzuentwickeln. Vielleicht war ich noch nicht so weit, als Head Coach sofort zu gehen. Ich musste noch lernen. Und Geld macht man nicht happy. Ich habe in Nürnberg, nicht jeden Tag wollte ich in die Arbeit fahren, aber in Düsseldorf schon.
Okay, und dann ging es nämlich eben in Nürnberg, wie du sagst, und da gab es sehr viel Geld, dank Thomas Sabo auch. Wie bist du denn mit dem Druck umgegangen? Weil gerade mit einem wie Sabo in dem Buch heißt es dann, dass du auch irgendwie dieses ganze System in Frage gestellt hast mit Besitzern von Teams, die viel Einfluss haben, aber vielleicht nicht die größte Eishockey-Ahnung haben. Bist du also eher einer, der sich das wünschen würde wie im deutschen Fußball, dass so dieses 50+1, dass also es eher Vereine gibt, wo mit gewählten Vorständen und halt nicht mit reichen Gönnern, die irgendwie mitreden wollen?
Natürlich ist es ein Vorteil, aber es ist leider so, dass Sport ein Riesen-Business geworden ist und man braucht halt, ich habe es immer gesagt damals, du gewinnst nicht mit Thomas Sabo und du gewinnst nicht ohne ihn, weil natürlich das Geld ist halt gebraucht, der hat viel Geld investiert, aber solche Owners, die keine Ahnung haben, noch nie Sport getrieben, dass die Entscheidungen treffen wollen, und die kommen zum Trainerbüro und schreien rum, warum? Und das ist einfach für mich, das ist Bananas. Kann man nicht machen. Ich habe das auch in anderen Plätzen erlebt. Das war schon hart. In Düsseldorf war auch nicht anders, muss ich sagen. Ich hätte auch vom Metro-Chef auch viel Shit bekommen. Harte Worte. Aber es ist, glaube ich, normal, für solche Leute, die wollen auch Erfolg haben, die haben mehr Erfolg in ihrem Leben und die sind, die arbeiten mit Excel-Tabellen. Ne? Da sollen wir gewinnen, da ist 3 Punkte, 100% und wenn nicht, aber ich habe das auch erlebt in Rapperswil. Ich bin dann nach Rapperswil gegangen und ich dachte, wow, so muss es einfach laufen. Mein erster Tag kam quasi der Besitzer oder der richtige Geldgönner, Jürgi Ries. Ein Multimilliardär, kam zu mir und sagt, Jeff, hey, ich bin froh, dass du hier bist. Natürlich mit einem ganz anderen Akzent. Ich bin froh, dass du hier bist. Und hey, weißt du was? Ich habe keine Ahnung vom Hockey. Aber wir sind froh, dass du hier bist. Du machst dein Ding. Und ich will nur die Jungs beim Spielen sehen. Und das war aber nicht nur Worte. So war das genau. Er hat das verfolgt. Und auch in harten Zeiten kommt zu mir und sagt, Jeff, was braucht ihr? Braucht ihr Hilfe? Und ich finde das im Sport oder überall im Business. Hey, hol die Leute, das du haben willst, gib denen einen Vertrag und lass sie dir einen Job machen. Nicht micromanagen, weil diese Leute werden ihnen den Beste geben, ohne euer Einfluss. oder die große Chefetage Einfluss. Und ja, und wenn die das nicht machen und wenn kein Erfolg da ist, das ist ihrem Weg, dann weißt du, wo die Probleme liegen. Aber wenn ein Thomas Szabo mich entlässt und sagt, ich soll diese Spieler spielen lassen und diese Spieler nicht und der verdient nicht Geld, weil der sollte nicht spielen, dann ja, ist es wirklich meine Schuld. Es ist meine Schuld, in dass ich ihm zugehört habe, vielleicht ein oder die andere Mal. Aber das ist, ich glaube, es passiert zu oft im Hockey oder im Sport, im Fußball vielleicht auch noch, wo die wollen den Trainer unter Druck setzen und ihn beeinflussen, weil die hören natürlich, wo kriegen die ihre Meinung? Von Sponsoren, von Fans, die lesen die Forums und denken, so ist es. Und das ist nicht so.
Und die sind natürlich auch gewohnt von ihren anderen Jobs, dass sie eine Entscheidung treffen und alle kuschen, ne?
Ja, genau. Und die sind nicht daran gewöhnt, um zu sagen, hey, schade, so wird's sein.
Ja, absolut. Aber du hast ja trotzdem in manchen Sachen durchgesetzt. Du hast zum Beispiel so einen Leo Föder, also den Jerzy Elis hochgeholt, der junge Spieler damals, heute natürlich große deutsche Nationalspieler mit großen Erfolgen. War das schwer, das durchzusetzen? Oder anders, waren die einfach so gut, dass du das direkt erkannt hast, die müssen hier spielen?
So ein paar Gründe. Ich habe gesehen, die sind überragend. Na, ich fand die unglaublich. Die andere, wir waren damals erzwungen ein bisschen. Wir hatten viel Verletzungen gehabt und das war NHL Lockout. Ja. Und alle Clubs haben NHL Stars geholt. Und wir haben eigentlich einen geilen Plan gehabt. Und wir haben gesagt, ja, machen wir nicht. Wir lassen diese jungen Leute einfach viel Eis sein. Und ich war so dafür, ich fand's geil. Aber natürlich braucht man Geduld. Das hat man als reicher Besitzer oft nie. Und so nach ein verlorenes Spiel gegen München, 3-0 gegen Wheeler und Stastny und alle die NHL-Stars, wurde ich den nächsten Tag angerufen nach dem Training, hey, du bist entlassen. Und dachte, okay, da ist unser Plan, out the window, na? Weil ich fand es, ich war so begeistert von Viertel und von Elitz, die sind immer noch mein Lieblingsspieler, weißt du, ich habe damals ein Interview mit den Eisbären gehabt und Peter Lee hat mich gefragt, hey, wen wirst du nehmen? Und ich habe Elitz und Viertel genannt. Diese Leute werde ich mitnehmen nach Berlin.
Das heißt, du bist schuld, dass Leo Föder heute in Berlin spielt, ja?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der ist selber schuld. Der ist so gut geworden. Aber es ist einfach cool, diese jungen Leute zu sehen in einer Hauptrolle. Und dann entwickelt man sich. Aber Geduld gehört dazu.
Ja. Und dann bist du gefeuert worden, wie du gerade gesagt hast, mitten in der Saison. Du schreibst in dem Buch, das ist ein völlig anderes Gefühl, als wenn am Ende der Saison der Vertrag nicht verlängert wird. Was ist der Unterschied?
Ja, das war für mich plötzlich, ja, wie sagt man dann Ciao zum Spielern? Oder wie, das war kein Ende. Das war so, wow. Für mich war es in diesem Moment eine Überraschung. Ich war nicht vorbereitet. Ich war völlig, what? Okay, wir verlieren drei Spiele und dann unser Plan plötzlich, weil Pläne, man muss so ein bisschen Zeit geben. Und und dann nach der Saison, wenn du weißt, so zum Beispiel in Rapperswil, ich wusste, dass ich nicht wiederkomme. Weißt du, es war schon geplant. Und dann kannst du einfach das akzeptieren. Hey, du hast alles gegeben. Aber auf so eine Art und Weise, in der Mitte der Saison, der Plan ist weg plötzlich und das war eher, wow, okay.
Dann bist du nach Berlin zurück, wieder ein ganz großer Club, der so an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen konntest, aber du schreibst in dem Buch auch, das wäre auch ein Fehler gewesen, nach Berlin zu gehen und du schreibst sogar, die Entlassung dort sei eine Erlösung für dich gewesen, weil das irgendwie toxisch alles war. Was meinst du damit?
Ja, für mich war das da war viel los in diesem Club. Das war eine Transition, so Changing of the Guard quasi. Da war kein Walker Peterson und das war die neue Generation, die hochkommen sollte. Und der Club, wie immer bei den Eisbären, die geben ein Ziel raus, Meister zu werden. Aber das war ein Transition mit diesem Club. Wir hatten viele junge Leute im Team. Das war so New Start quasi. Wir hatten über mehr Rebuilding. Wir wollen in den Playoffs kommen. Aber diese Ziel rauszugeben in Berlin ist unmöglich. Das verstehe ich schon. Aber das war der Fakt. Und natürlich, dann komme ich dahin und ich kriege die Information, dass unser bester Verteidiger in der Klinik ist und wird nicht zur Verfügung stehen für die Saison. Es waren viele, wo ich dachte, wow. Und dann hatten wir andere Leute, die konnten nicht spielen, weil die waren mental am Ende. Und ich wusste nicht, okay, was mache ich hier? So, und mit diesem Ziel Meisterschaft. Ich dachte, wow. Das war ein Druck, dass die Spieler gar nicht umgehen könnte. Niemals. Ich auch nicht. Ich dachte, wow, okay. So. Ich weiß, dass die Jahre davor, die sind Achte geworden, weil die hatten schon so, das war angedeutet, dass das Rebuild ist. Und die sind Meister geworden dadurch, trotzdem. Aber das ist natürlich Don Jackson Faktor, spielt eine große Rolle. Und alles kam irgendwie zusammen, da waren weniger Verletzungen und dann kam das am Ende zusammen. Und ich habe das im Fernsehen geschaut und ich dachte, oh shit, danke Donny. Ich gehe nächstes Jahr dahin und will als amtierenden Meister. Und ich dachte, dieses Team ist nicht wirklich für die Meisterschaft.
Da war relativ schnell Ende in Berlin und du bist in die Schweiz. Also du schreibst doch in dem Buch, deine eigentliche Heimat ist Kanada, dann hast du lange in den USA gelebt, dann wird Deutschland deine dritte Heimat und jetzt kam wieder ein völlig neues Land hinzu. Für uns ist das hier immer so ein bisschen so das gelobte Eishockeyland, ne? So die großartigen Stadien, die großen Spieler, das große Geld. War das für dich auch so? Die Schweiz ist so das Eishockeyland in Europa?
Das war ein Reiz für mich. Ein Grund, ich musste aus Deutschland raus. Ich wurde entlassen zweimal in 3 Jahren. Dann muss ich weg. So, das war schon. Ich habe ein Angebot gehabt von einem DL-Club und ich dachte, nee. Das tue ich mir nicht an. Ich brauche ein Change, ich brauche neue Wände, weißt du? Und dann bin ich in die Schweiz gekommen und für mich war das super. Der Unterschied ist, dass in der Schweiz Eishockey ist Sportart Nummer 1. Mit Fußball zusammen. So, die sind auf Augenhöhe. Und ist kein Randsportart, so wie in Deutschland ist eher gefallen. Und ich war begeistert von der ganzen Infrastruktur, obwohl es ein Zweitligisten-Club war. Ich war begeistert, wie die über Eishockey gesprochen haben. Man merkte, wow, hat einen riesen Stellenwert, obwohl es zweite Liga war. Und wie gesagt, das war einfach neue Luft für mich. Ich hatte einen Plan gehabt, weil nach meiner Entlassung in Berlin, ich hatte auch im Spiegel geschaut und viele Gedanken gemacht und was ich falsch gemacht habe, weil ich viel falsch gemacht habe, ich gedacht, okay, das nächste Mal, ich mache das aber vernünftig und richtig. Und dann würde ich mich selber sein. Authentisch. Und darum bräuchte ich quasi ein neues Land, um mich neu zu erfinden.
Und da gibt es ja die schöne Anekdote, weil die ist ja auch aus dem Buch und man darf jetzt nicht denken, dieses Buch ist irgendwie nur traurig und so, sondern das Buch ist ja auch lustig teilweise und motiviert. Und da ist auch die schöne Anekdote drin, dass du dann zum Vorstellungsgespräch fährst, du kaufst dir einen neuen Pulli, sitzt da irgendwie am See und auf einmal kommt ein Vogel und man kann es nicht anders sagen, scheißt dir auf den Pulli. Und dann sitzt du da mit diesem vollgeschissenen Pulli im Bewerbungsgespräch. Wie war das bitte?
Ja, das war echt, weil ich dachte, wow, vielleicht ist es gut. Ne? aber ich saß da und dann plötzlich habe ich was gemerkt und ich wollte gerade die Rechnung zahlen. So, das heißt, ich muss dann zum Meeting gehen. Und dann ich, oh mein Gott, oh, das hatte ich nicht gebraucht, weil ich wusste nicht genau, wo ich war. Ich wusste nicht, wo das Meeting ist. Ich musste dann schon gucken, hey, wie komme ich da hin? Und ich dachte, oh nee, dann muss ich meinen Pulli sauber machen. Ich würde dann spät sein. Ne? Und dann kam ich an mit einem ganz nassen Schulter. Und es ist eine lustige Geschichte und da hat auch Glück gebracht.
Und du hast den Job bekommen. Trotzdem, natürlich hat das Buch auch natürlich taffe Momente und du beschreibst jetzt zum Beispiel auch, wenn du etwas gegen rennst, wie du eben schon mal gesagt hast, du rennst gegen irgendeinen Pfosten, du legst dich hin oder sowas und natürlich auch, es sind natürlich auch harte Momente für deine Frau, für deine Kinder und alles und dann gibt's ja auch diesen einen Moment, wo du wusstest, ich habe meine Tochter nicht mehr erkannt. Ne? Wie war das?
Das war mein Tiefpunkt in der ganzen Geschichte. Als ich das, wenn ich da immer noch daran denke, ist es hart für mich. Das war für mich eine Wow. that's the worst thing für mich. Und das war mein Tiefpunkt. Und von da war die Zeit sehr, sehr hart. Und dann kam ich halt raus. Wie gesagt, die Geschichten ist eine traurige Geschichte eigentlich, aber ich bin der Meinung, das ist ein Happy Ending. So, mir geht's gut und mir geht's so, ich bin im Leben und ich bin unterwegs und ich lasse mir nicht begrenzt sein von dieser Situation. Und ich versuche alte die Geschichte oder lustige Geschichten zu erzählen, weil so bin ich halt. Ich mag gern lachen und auch im Leben als Coach, als Mensch, als Vater, ich will immer lachen und Spaß haben.
War das für dich denn auch besonders schwer zu akzeptieren, weil gerade in deinem Job ist es ja auch so, Profisport, du musst funktionieren, du musst stark sein, du musst tough sein. Gerade im Eishockey, da hat ja auch manchmal so eine echt anstrengende Männlichkeits-Mackerkultur, keine Schwächen zeigen und sowas. War das dann noch mal härter, würdest du sagen?
Das war brutal schwer für mich. Ich war, stell mal vor, ich war zu Hause und ich wusste, okay, ich muss in 2 Stunden muss ich in die Eishalle sein und muss mit den Jungs reden. Okay, ich bräuchte die Zeit, um vielleicht so Meditation, mich beruhigen, bisschen Energie, so, das war wirklich aktiv. Ich weiß, dass Leute sagen, oh, ich muss mich so Energie tanken. Für mich war das bewusst Energie tanken, weil wie komme ich durch diese Stunden in die Eishalle? Weil ich muss mit der, so denen Emotion geben und mit dem, dass sie nicht merken, dass ich nicht da bin eigentlich. Und damals war für mich auch schwierig, weil ich wusste, okay, die Jungs, die brauchen meine Energie, die brauchen mich, ja, meine gute Energie. Nicht da, you know, dann vor die Jungs weinen und so. Und das war wirklich bewusst, diese tanken, so dass ich dann ausgeben könnte und dann wieder nach Hause und tanken wieder.
Aber warum hast du nicht einfach in den Sack gehauen? Du hast ja gesagt, ach komm, ich schaff das alles nicht mehr, ich will das alles nicht mehr. Oder war das Eishockey für dich und der Job gerade der Anker, der dich da rauszieht?
Das war so, ich hätte Sport gebraucht, ich hätte die Jungs gebraucht, die Spieler. Ich hätte auch die, ich fand unser Büro war immer lustig. Wir haben getanzt. Ich hätte das noch gebraucht, weil ohne das wäre es sehr schwierig rauszukommen. Ich hätte mehrere Leute, die in der Buch stehen und auch meine Familie, die haben mir auch, meine Frau Andrea wusste auch, du musst hin, du brauchst Hockey, das wird dich auch helfen, weil sie konnte das nicht alleine. So, weil es braucht da mehrere Punkte, um so rauszukommen. Das ist Familie, das ist auch so eine Beschäftigung, weil das war meine größte Angst auch, so für phasenweise war, was mache ich jetzt? Ich bin noch jung, ich will was machen. Was machen Blinde? So, du musst das auch so researchen, was kann Blinden machen? Können die diesen Job oder diesen Job? Ich habe anderen Jobs gesucht. Und ich bin auf nichts gekommen, wo ich dachte, das macht mir Spaß. So, war nur froh, dass ich die Spieler noch hätte und das Staff und meine Familie.
Ja, du beschreibst ja auch zum Beispiel, dass Andrea dich sogar motiviert hat, weiterzumachen, ne? Weil es hätte ja durchaus sein können, dass du sagst, komm, mir reicht das alles. Und Andrea hat da ganz klar gesagt, nee, bitte mach weiter. Nimm den Job und mach Eishockey, ne?
Ja. Sie hat das auf ein paar Wege oder Art und Weise gemacht. Sie hat auch unterstützt mit, hey, you need this, geh dahin, mach das. Sie brauchen dich, die wollen dich haben. Sie hat mich so diese Mut gegeben und sie hat mir auch im Arsch getreten.
Und das hast du auch gebraucht, ne?
100%. Ich habe hier so, oh, poor me, oh, wieso bin ich wieder getroffen? Und diese, natürlich braucht man diese Phase, das ist gar keine Frage. Und sie haben mir auch diese Phase gegeben, aber dann war es war wirklich Schluss. Okay, jetzt reicht's. Hey, hör auf jetzt. Und ja.
Aber also deine Augenerkrankung ist ja nicht die erste Erkrankung. Du hattest ja schon Nierenprobleme, du hast eine Nierentransplantation bekommen, aber da denkt man ja, genau wie du sagst, warum ich, ne? Also man denkt wahrscheinlich schon, das Schicksal hat es irgendwie nicht gut mit mir gemeint, ne?
Ja, ich hatte aufhören müssen vom Sudex-Syndrom, so im Knie, das kriegt niemand, ne? Hört man gar nichts darüber. Und dann habe ich in Rapi einen Herzinfarkt gehabt und so solche Sachen, wo ich dachte, wieso? Und ja, ich meine, am Ende, ich glaube, was die Ärzte sagen, ist, hat mit so viel Gift in meinem Körper so lange, wegen meinen Nieren, hat viele Sachen ausgelöst. Und ja, darum, na, ich dachte, why me? Wieso bin ich so immer wieder? Wieso kriege ich immer was? Und aber auf der anderen Seite, das ist ein Balance im Leben. Ne?
Ja.
Und ich habe so ein super Leben, super Family, super Freunde, ein geiles Leben. Und das fand ich damals der Strafe, weil du kannst nicht so ein geiles Leben haben, ohne bestraft zu werden. So habe ich mir so das rechtfertigt, quasi. Ne? Das war für mich mental, wie ich das ja, irgendwie begründet habe. So.
Aber jetzt wirkst du, also das ist ja jetzt nicht gespielt, du wirkst ja echt wie ein glücklicher Mensch jetzt, ne?
Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich bin begrenzt in Sachen tagsüber, aber das ist der New Jeff. Ich muss mich neu orientieren, neu erfinden und ich bin aber ein glücklicher Mensch. Ich musste mich neu erfinden. Ich mache jetzt einen ganz anderen Job und bin glücklich darüber. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie. Ich mache Vorträge und Referate in der Schweiz viel und ich bin im Leben. Das war für mich wichtig, einfach im Leben zu sein, eine a Purpose zu haben, eine Aufgabe, ja, und ob das Einkaufen ist oder was auch immer, ich darf so mitmachen.
Ja, und genau da hast du auch Angst, beschreibst du in dem Buch, also gerade wo du wusstest, die eine Saison ist jetzt vorbei, das könnte die letzte sein, dann ist das hier vorbei, also nicht wie früher, wenn du sagst, okay, Vertrag läuft aus, ich brauche irgendwie einen neuen, sondern du wusstest, dann ist diese aktive Eishockey-Coach-Zeit vorbei. Da musstest du auch erstmal mit umgehen, ne?
Ja, das ist hart, aber mit meiner Situation, mit dem Augen, ich hätte viel mehr damit zu knabbern als, oh, ich bin kein Trainer mehr. Ich normalerweise wird das für mich, wow, ich liebe ein Trainer zu sein. Ich habe es geliebt. Und, aber wegen meiner Situation, das war nicht so, ich sag mal so, schwer zu verkraften, weil für mich ging es um meine Augen und ich musste mich um mich selber kümmern. Ich musste auf mich aufpassen. Ich musste so Sachen machen, was ich leider wegen Hockey auch gelassen habe. So mich selber, Workouts, versuchen fit zu sein, versuchen, mich fit zu halten. Mental und physical.
Ja.
Und und ich bin immer noch ein bisschen involviert. Das ist schön für mich. Das brauche ich, diese ein bisschen. Und ich habe versucht, vor 2 Jahren bei der Spengler Cup beim Coaching-Staff mitzumachen. Und ich habe dort gemerkt, nach dem 2. Tag, keine Chance. Ich bin hier, ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich wirklich nicht schön. Und ich habe gemerkt, wie die Blutdruck oder was auch immer, dieser Stressfaktor auch höher gegangen ist, nur dass ich da war. Weil das heißt dann, ich musste wirklich Schauspielerei, das war Spielen von anderen Mannschaften, die wussten nicht von meiner Situation. Nur mein Klotenspielen wussten das. So, das war verdammt hart.
Ja, aber Kloten war ja für dich auch was Besonderes, weil du die ganze Geschichte fing ja noch an, als du noch in Rapperswil warst. Dann habt ihr ja sogar einen großen Erfolg gefeiert. War aber klar, der Vertrag läuft Ende der Saison aus. Dann hast du ja gerade eben schon beschrieben, wie du mit dann in Kloten schon den Vertrag hattest und mit dem CEO gesprochen hast und der gesagt hat, wir machen das trotzdem. Aber das muss ja noch schwieriger gewesen sein, weil in Rapperswil war es ja noch so, dass du zumindest die Spieler noch kanntest aus einer Phase, wo du noch besser sehen konntest. Jetzt kommst du zu einem komplett neuen Team, wo man sich ja erstmal vertraut machen muss. Man muss ja auch mal ein paar Einzelgespräche führen und sagen, ah, der ist gut, der kann das und was auch immer. Wie hast du das geschafft, auch noch mit deiner Voraussetzung ein komplett neues Team zu übernehmen?
Ja, das weiß ich auch nicht heute. No, ist wirklich, wenn ich zurückblicke an diese Zeiten, wie gesagt, mit viel Hilfe, mit viel Fragen, viel Unterstützung. Ich habe viel Fehler gemacht. Ich habe Leute vielleicht begrüßt 3 Mal hintereinander. So, hey, hi, I'm Jeff. Und ja, ich weiß, wir haben uns gesehen gerade eben. Und bei so sehr unangenehme Situation. Und ich musste mich ja ein paar Mal oder oft blamieren. Und nur so kommst du hin. Und dann arbeitest du nicht an an Taktik und so. Ich hatte gearbeitet an eine Beziehung zu bauen zu jeder Einzelnen, dass ich den erkenne, dass ich den auch mit Vornamen begrüßen kann oder Spitznamen. Weil jetzt laufe ich teilweise vorbei in der Garderobe da in der Schweiz und denke, keine Ahnung, wer das ist. Und ich sage, hey, morgen. Dann so ganz, ja, grob. Und ich habe viel Zeit investiert, um die Jungs kennenzulernen, so dass ich schauen könnte, okay, wie bewegt er sich? Ah, oh, das ist der, ich sehe seinen Laufstil. Der ist ein bisschen so tiefer im Laufstil, konzentriert auf solche Sachen.
Und es ist aber ja nicht so, als hättest du dich da irgendwie durchgehangelt. Ihr seid ja sogar aufgestiegen. Also ihr habt so einen riesen Erfolg gehabt. Und da habe ich mich gefragt, wie geht das eigentlich? Ja, du hast viele Co-Trainer, das ist klar, die helfen dir in vielen Sachen. Aber trotzdem hat man ja als Cheftrainer eine gewisse Verantwortung. Oder ist man da heutzutage im modernen Eishockey als Cheftrainer eher so der Psychologe und die anderen, die taktischen Sachen machen, dann eher die anderen?
Ja, ich habe auch viel gelernt, auch wegen dieser Situation. Der war ein Artikel in der Tagesanzeiger, Christian Kapp. Er hat Interviews gemacht mit anderen Coaches in der Liga. Und die eine, Josh Holden aus Davos, sagte, hey, das ist ein Wake-up-Call für alle Coaches, weil er sagt, es geht nicht nur um Taktik und Taktik und mehr Video und das. Es ist diese Beziehung, dass man aufbaut mit dem Spielern. Es ist diese, dass ein Team formst, dass du dem einen Weg gibst, natürlich eine, ja, so Prinzipien und so weiter. Aber lass die Jungs spielen. Und taktische Fehler, ja, passiert. Aber wenn ein Spieler kämpfen will und durch den Wand gehen will, das ist wichtiger, als ob der den Taktik verfolgt. So war das für uns auch. Ich habe den Staff gemanagt. Und ich wusste, okay, du machst das, super, okay. Du machst diese Meeting. Ich habe immer noch Meetings gemacht. So, ich musste aber die Clips erinnern und denken, okay, das ist dieser Clip, okay, gut. Ja, weiß ich. Und dann habe ich die Reviews gemacht und habe über den letzten Spiel gesprochen und wie wir weitergehen. Aber der Staff hat das einfach verfolgt, 1-1. Und die Spieler waren da so sofort dahinter.
Und du beschreibst auch, dass du dann auch auf so andere Sachen Wert gelegt hast, zum Beispiel, dass alle zur Halloween-Party kommen und dass du zum Beispiel Geschenke, Weihnachtsgeschenke für die Kinder alle geholt hast von den Spielern und dass du deren Hobbys kennst, die Namen der Frauen kennst, dass du einfach dieses komplette Vertrauen schaffst, abgesehen vom Eishockey. Das ist mindestens genauso wichtig, ne?
100%. Es ist nicht so, dass ich der Trainer bin und ich stehe vor der Mannschaft und ich bin höher als die Mannschaft. Das war wirklich ein Team und ich war ein Teil von diesem Team. Und das hat da, ich war auch bei den Halloween-Partys und meine Frau auch und wir haben uns gekleidet und also wir haben auch Spaß gehabt mit den Jungs. Das war natürlich eine Line. Ich wusste nicht, wo die hin. So wie meine Kinder. Genauso. Die wissen die Grenze und dann ja, kann man ausflippen, quasi. Aber die Spielen war für mich auch nicht anders. Ich habe den das gleiche behandelt, als ich das hier zu Hause mache. Ja. Die Spieler wissen, dass ich den liebe. Aber hey, das heute war nicht gut, jetzt scheppert es quasi.
Ja.
Diese Line haben wir gefunden und die Spieler haben es auch verstanden und die haben es nie ausgenutzt. Die haben es nicht gesehen, oh wow, der Coach, good guy, kann auch mal lustig sein, das nutzen wir aus. Es war umgekehrt. Ja. Die haben dann mehr Respekt gehabt, weil ich war ein Teil von dem.
Inwiefern fehlt dir das jetzt?
Ja, fehlt mir schon. Aber wie gesagt, ich habe Spaß in meiner neuen Aufgabe. Ich habe Spaß in, ja, mit den Kindern mehr zusammen zu sein und meine Frau. Und jetzt bin ich da ab und zu mal für die Familie Geburtstag ab, ja, hin und wieder. Und ich genieße diese nächste Phase in meinem Leben.
Ja. Wie guckst du denn jetzt eigentlich aktuell so aufs Eishockey?
Ja, ich habe einen riesen Bildschirm. Ja, ich sehe Figuren, wie die sich bewegen. Ich kann schon Laufwege sehen, nicht scharf. Movement kann ich sehen. Ich weiß nicht, welcher Spieler es ist. Wenn ich eine Bombe sehe von der linken Seite, so ein One-Timer bei der Eisbären, dann weiß ich, dass es für Viertel ist.
Ja.
Ja, man nutzt halt read the play.
Ja.
Read the play.
Ja. Und generell, also du verfolgst den Sport jetzt schon noch, also du sagtest nicht, ich habe damit abgeschlossen, sondern wenn, weißt du, Four Nations letztens war, dann schlägt natürlich dein kanadisches Herz, könnte ich mir vorstellen, und dann willst du, dass die Kanadier gewinnen, oder jetzt guckst du jetzt auch auf die Schweizer Liga und die deutsche Liga und alles, das verfolgst du schon noch, ne?
Ja, ich verfolge schon. Und aber Eishockey, sag mal, drüben ist viel zu spät für mich. Ich bin eher der, um 8, 9 Uhr ins Bett geht. Aber ja, das war mein Leben und das wird auch nicht ändern. Es wird immer ein Teil von meinem Leben sein. Ich gehe oft oder wenn ich kann zum DEG-Spiel, sitze ich da.
Gut, das hat nicht immer was mit Eishockey zu tun, muss man sagen.
Ja, ich genieße das. Wow, das hast du gesagt. ich genieße einfach in der Halle zu sein, diese Emotion zu hören, diese Atmosphäre zu erleben und macht mir Spaß. Es gibt mir ein Gefühl, weil man fühlt es dann natürlich mehr. Das ist ja ist normal.
Zum Abschluss, du schreibst in deinem Buch, du willst kein Mitleid. Was willst du dann?
Ja, ich will einfach vielleicht, dass die Leute jetzt sagen, hey Jeff, ich bin's und sag mir, wer die sind. Und ich will kein Mitleid, ich will nur, ich will nicht anders behandeln, nur, dass ich weiß, wer die Leute sind. Ich will behandeln wie jeder andere Mensch, weil ich bin halt wirklich, ich kann viel machen. Und ich will genießen, ich will Spaß haben am Leben, ich will viel mit meiner Familie unternehmen und ja, und Spaß haben mit meinen Freunden. Ganz normal.
Super. Jeff, tausend Dank für deine Offenheit, für deine Zeit und nur das Beste. Alles Gute.
Danke, Bernd.
Ja, das war das Gespräch mit Jeff und ich kann euch nur sagen, es kommt nicht oft vor, dass ich geplättet aus einem beruflichen Gespräch rausgegangen bin. Diesmal war das wirklich der Fall. Gut, die Voraussetzung war natürlich auch andere, als wenn man jetzt mit jemandem mixt, so nach dem Spiel redet oder vor einem Spiel natürlich. Aber man muss es halt auch erzählen können, man muss erzählen wollen. Und Jeff wollte und Jeff konnte und deswegen großes Lob nochmal an ihn. Vielen, vielen Dank für die Offenheit. Und wenn ihr jetzt Spaß an diesem Gespräch habt, dann sage ich euch, werdet ihr noch viel mehr Spaß an diesem Buch haben. Denn natürlich ist das viel detailreicher, viel facettenreicher als das, was wir jetzt hier in der einen Stunde besprechen konnten. Also es lohnt sich wirklich sehr. Ich wiederhole noch mal kurz die Eckdaten. Der Verlag heißt 8280. Das Buch heißt Jeff Tomlinson, Blindes Vertrauen, geschrieben von Christian Kapp. 342 Seiten. Das Buch kostet 20 €. Wir packen den Link dazu hier auch mal in die Shownotes. Dann könnt ihr da direkt draufklicken und euch das Buch kaufen. Würde mich wirklich freuen. Würde mich für Christian freuen. Würde mich für Jeff freuen. Denn ich finde, das ist eine Geschichte, die sollte erzählt werden. Und die wurde jetzt erzählt und ich finde, sie hat es auch sehr, sehr verdient, dass sie gelesen wird. Also, vielen Dank dafür, auch fürs Zuhören generell. Und wenn ihr noch mehr Lust auf Eishockey habt, vielleicht sogar täglich, dann wisst ihr ja, wir haben auch einen täglichen Podcast. Der nennt sich 10 Minuten Eishockey, weil wir halt in der Regel 10 Minuten über die News des Tages reden. Da kann es auch mal ein bisschen hintergründiger werden. Aber in der Regel ist das eigentlich eine News-Show. Und dazu machen wir am Ende der Woche immer unsere Best of 7, einen längeren Text, was uns noch so aufgefallen ist. Das heißt, wenn ihr uns abonniert, bekommt ihr 5 Podcasts die Woche und Text, macht das über steady.de/bisselhockey und ihr könnt auch mal ein Probeabo abschließen, wenn ihr noch nicht wisst, ob das was für euch ist, ob ihr wirklich Lust habt, jeden Tag was zu hören, ob ihr einmal die Woche einen längeren Text lesen wollt, guckt euch einfach mal an, macht mal ein Probeabo, hört mal rein, lest mal rein, wir würden uns echt darüber freuen und nächste Woche hört ihr uns dann wieder auf dem Kanal hier mit den Freien, denn wir haben ja aus Zeitgründen gar keine richtige Saisonvorschau machen können. Ja, wir hatten den Sommer über in den 10 Minuten so die Teamchecks, da haben wir über jedes Team eine einzelne Folge gemacht, aber wir haben jetzt nicht nochmal so eine gesonderte Vorschau gemacht. Jetzt ist die Saison natürlich schon gestartet, aber wir machen trotzdem noch was nächste Woche und sogar eine etwas größere Runde. Also, nochmal vielen Dank fürs Zuhören hier, Jeffs Geschichte. Kauft das Buch, hört uns und guckt einfach mal bei Steady vorbei, um die 10 Minuten zu abonnieren. Jetzt sage ich aber erstmal, macht es gut. Tschö.